jedem Spiel, wir sehen, dass wir sind gut genug. Aber am Ende des Spiels, das ist immer ein anderes. Das ist, ich glaube, wir denken immer, dass wir können nichts verlieren, wir müssen gewinnen. Für mich, das ist immer jeden Tag, was ich kann besser machen. Was ich muss besser machen. Was kann ich sagen zu den Spielern? Was habe ich falsch gemacht über die letzten 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen oder die ganze Saison? Ja, wir kämpfen die ganze Saison bis die letzte Spiel. Egal, wo wir sind, aber wir kämpfen.
Erstklassig, zweitklassig. Der Pro-A-Podcast.
Was ist da denn los? 2. Folge in dieser Woche von Erstklassig, Zweitklassig. Es gab schon mal eine Special-Folge mit Jonathan Kolmar, wo wir über den Hallenneubau in Gießen gesprochen haben. Haben uns überlegt, ja, wenn es mal so Themen gibt, die vielleicht zwischendrin einfach wichtig werden, dann machen wir jetzt immer so ein kleines Special dazu. Denn ganz oft stehen die Gäste ja schon im Vorfeld fest, da kann man nicht so viel variieren. Aber bei wichtigen Themen werden wir es jetzt immer einschieben. Natürlich nur, wenn es wichtig ist und wenn es sich ergibt. Aber das war also die 1. Folge. Jetzt kommt die 2. Folge in dieser Woche. Damit herzlich willkommen.
Was? Das Special war mit Gießen-Bezug? Was soll denn sowas?
Wir reden nur über Gießen in diesem Podcast.
Hurra, hurra, die Gießener sind da.
Was machen wir, wenn Trier weg ist? Reden wir nur noch über Gießen.
Ja. Ach, ich dachte, du wolltest auf feiern hinaus. Ich war im Kopf immer dann noch tatsächlich dabei, dass ich irgendwie unterbringen wollte, dass diese Idee mit dem zweiten Format quasi ja für uns eigentlich total cool ist, weil wir müssen eigentlich nicht mehr machen als sonst, nämlich Blödsinn reden. Aber du hast ja hinterher die ganze Schnippelei und alles. Deswegen, also vielen Dank.
Äußerst gerne. Selbstverständlich und ein großes Dankeschön auch an Chris, der die Idee hatte, dass wir Jonathan Kolmar einladen, kurzfristig, um über dieses Thema zu sprechen. Da auch ein Shoutout. Und daraus ist dann diese Idee letztendlich entstanden. Lass uns erstmal über den Abstiegskampf vielleicht sprechen in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A, denn der könnte in dieser Saison richtig, richtig spannend werden, denn die Teams sind da unten ordentlich eng beieinander, unter anderem auch die Adlon Dragons. Und da gab es ja eine Nachricht, dass Pat Elsie da anheuert. Der wird nämlich ab der kommenden Saison Sportdirektor werden. Und jetzt werde ich meinen Spruch auspacken. Da merkt man direkt den Sportdirektor, denn die Adlon Dragons haben am vergangenen Wochenende gewonnen. Gegen die Gartenzaun 24 Baskets Paderborn.
Aus purer Angst davor, dass dann einer kommt, haben sie sich gedacht, da gewinnen wir besser.
Welche Mannschaft hatte nochmal einen Sportdirektor, die jetzt, sage ich mal, wie ist das Gegenteil von Nutznießer, die darunter?
Ich habe ja nie gesagt, was der Sportdirektor macht. Ich habe nur gesagt, man merkt ihn. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, habe ich nie gesagt in dieser 1. Folge der Saison.
Richtig. Also auf jeden Fall die bahnbrechendste Entscheidung, die er da gefällt hat, ist jetzt mit, ich sag mal, -8 am Ende bisher nicht so ganz gut ausgegangen.
Ja, vielleicht müssen wir die Leute noch abholen, die nicht so regelmäßig hier reinhören. Wir reden natürlich von Düsseldorf und dem Sportdirektor dort, beziehungsweise dem gesamten sportlichen Konstrukt. Nach wie vor die Entlassung von Florian Flapp da, das hängt mir immer noch nach. Das hängt mir immer noch im Magen und deswegen ist es vielleicht auch getrübt durch diese traurige Brille. Aber
dass wir das so ein bisschen flapsig bemerken, meinst du?
Aua.
Oh. Liegt der das auch, wie lange mit dir?
Den hast du aufgeschrieben, oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Gut, dann sind wir fertig für heute.
Ist mir gerade so entsprungen. Liegt der dir jetzt auch noch schwer im Magen?
Generell auch alles Gute für deine Zukunft, aber im Podcast wirst du keine mehr haben. Tschüss. Ja, Adlon Dragons haben gewonnen gegen die Gartenzone 24 Baskets Paderborn. Werden wir noch ausführlicher nachher drüber sprechen mit dem Gast, mit Steven Esterkamp von Paderborn, denn das war wirklich eine bittere Niederlage. Aber es gab einen Becherwurf. Thorsten, du hast gesehen.
Ja, erster Gedanke,
ich hab gesehen, wie er floh.
Nein, ich war nicht in der Halle. Erster Gedanke war das schöne Bier. Und also wirklich eine absolut kuriose Schlussphase dieses Spiels, eh schon total verrückt. Paderborn zwischenzeitlich mit, ich glaube, 27, 26 irgendwie sowas vorne und zur Halbzeit hätte ich keinen Pfifferling mehr auf Quakenbrück gesetzt. Und dann passiert das, warum wir Basketball so lieben, wenn wir nicht gerade Paderborn-Fans sind. Und aus Gießener Sicht, wir kennen das alle, wir haben das alle auch schon entsprechend erlebt. Und dann schmilzt dieser Vorsprung und schmilzt und schmilzt und schmilzt und du sitzt die ganze Zeit nur davor und denkst, das kann doch jetzt gerade nicht wahr sein, was hier passiert. Hat irgendjemand diesen Korb zugenagelt und dann fängt es natürlich auch in den Köpfen der Spieler an zu klicken und zu rotieren und jeder Spieler denkt, wir müssen doch jetzt mal irgendwie wieder auf die Beine kommen.
kamen sie nicht. Und dann diese wirklich turbulente Schlussphase. Ich bin Gott froh, dass ich in der Phase nur neutraler Zuschauer war und kein Schiedsrichter, der auf dem Feld stand. Da ist so viel passiert. Also für mich unglaublich viel Kontakt in den letzten 3-4 Angriffen, die dann einfach so hin und her gependelt sind. Eigentlich hat Paderborn Lukas Meier den Rebound schon in der Hand, kann aber nicht richtig landen, stürzt dabei, ob irgendwie geschubst oder nicht. Für mich aus dem Stream nicht zu bewerten. Kriegt den Ball aus den Händen geklaut von Quakenbrück, 2 schnelle Pässe und dann ist unterm Korb, ich glaube Grüttner Bakul war es, komplett frei, haut das Ding rein. Paderborn hat im Gegenzug keine Auszeit mehr, noch 8 Sekunden auf der Uhr, wirft den Ball ein. Ja, und dann sieht man am unteren Bildschirmrand nur so einen Becher fliegen. Das Spiel geht aber dem Vernehmen nach weiter, also die Uhr läuft weiter und auch die Paderborner Spieler attackieren erstmal, weil sie wissen, sie haben nur noch 8 Sekunden Zeit, diesen Wurf loszuwerden und kriegen dann erst mit, okay, Schiedsrichter hat unterbrochen, es muss erstmal ganz lange gewischt werden. Marius Kröger hat da auch mit zum Wischmob gegriffen und hat auch sofort den Werfer identifiziert und aus der Halle werfen lassen. Also es war wirklich, da war alles drin in diesem Spiel, was irgendwie rund um Basketball passieren könnte.
2 Anmerkungen dazu. Ich glaube, der Game-Winner war Anthony Watkins. Und die zweite Frage, die ich dir stellen wollte, wo Lukas Meier den Ball da am Boden hat und er hat ihn ja in der Hand und kriegt ihn einfach abgenommen.
Ja.
Es gab schon für weniger direkt Sprungball.
Ja, also die Regel, ich habe sie nicht hundertprozentig im Kopf, muss ich ehrlicherweise sagen. Das, was so leise im Rand meines Großhirns anklingt, ist, dass auf Sprungball zu entscheiden ist, wenn quasi dem Gegenspieler der Ball nicht nur mit Gewalt entrissen werden kann. Und da war offensichtlich die Interpretation so, dass man gesagt hat, okay, das ging so einfach in Anführungszeichen, da ist kein Jumpball hinten dran. Also fand ich auch in Ordnung, da auf Jump zu entscheiden, wäre für mich zu voreilig gewesen. Interessanter fand ich tatsächlich den Kontakt vorher, warum Lukas Meier es nicht schafft zu landen, sondern da für mich eigentlich einen Nachteil hat und schräg landet und deswegen auf dem Boden landet und sich so den Ball klauen lassen kann. Aber wie gesagt, ich bin Gott froh, dass ich das Spiel nur aus Stream-Perspektive gesehen habe und nicht als Schiedsrichter, die im Zweifel auch, muss man ehrlicherweise sagen, den besseren Blick auf die Situation haben und das besser bewerten können.
Ja, wahrscheinlich war er auch deshalb so verdutzt, dass er da auf dem Boden lag. Er hat wahrscheinlich mit dem Pfiff gerechnet, ne, und hat den Ball dann nicht komplett da festgehalten. Das sah auf jeden Fall sehr kurios aus.
Wir haben es eben gerade schon mal angesprochen. 8-mal in Folge haben die ART Giants Düsseldorf verloren. Zuletzt jetzt am Wochenende gegen Phoenix Hagen. Hagen kam ja auch aus der Krise. 4-mal in Folge verloren. Jetzt mit einem wichtigen Sieg. Unter anderem dank Dennis Nawrocki mit 22 Punkten. Aber auch Piane Krauser. 11 Punkte, 9 Assists, 6 Rebounds. Das war dann gut. Und Harris darf seinen Job nochmal kurzfristig behalten.
Ja, haben Düsseldorf gut als Aufbaugegner genutzt. Muss man jetzt dann natürlich mal abwarten, wie das in den kommenden Spielen ist und wie sehr dann Düsseldorf da jetzt konkurrenzfähig war. Aber ich glaube, wenn das noch verloren gegangen gewesen wäre, dann gute Nacht.
Chris Harris?
Ja.
In der letzten Folge, da hatten wir Thomas Klein von den EPG Baskets Koblenz zu Gast. Der hat gesagt, naja, so 2 Siege werden wir unter Marco Vandenberg auf jeden Fall noch einfahren. Am Wochenende gab es diesen Sieg schon mal nicht. Nummer 1 verwehrt geblieben gegen die Dresden Titans, die ja auch zuletzt ordentlich Niederlagen kassiert haben. Jetzt bei +4 stehen nach diesem Sieg. Dafür Koblenz bei -4. Also Koblenz nicht sicher durch. Auch da erinnern wir uns. Trainerentlassung, ja. Viel Tumulte.
Sind plötzlich nur noch 2 Siege im Vorsprung auf dem vorletzten Platz auf Düsseldorf. Ja, also das letzte Spiel gegen Dresden hat ja gar nichts funktioniert. Also ich glaube, das ist ein ziemlicher Hühnerhaufen, den sie jetzt da irgendwie wieder versuchen müssen, auf die Bahn zu bekommen. Bin mal gespannt, während Dresden jetzt 4 Siege in Folge plötzlich auch wieder mal nach Platz 8 schauen kann. Da sind es also auch nur noch 2 Siege Rückstand.
Ja, auf jeden Fall interessant wird sein, nächstes Wochenende dann Koblenz gegen Düsseldorf zu sehen. Das ist tatsächlich ein Duell. Ich bin mal gespannt, ob sie Bierbecher ausgeben werden in der Arena. Also das ist verspricht ähnliches Großes wie jetzt Adland gegen Paderborn. Und wenn ich irgendwie Zeit habe, werde ich es mir angucken, denn das könnte wirklich ein spannendes Game sein. Ansonsten Koblenz noch mit Hagen tatsächlich auch auf dem Programm. Bochum, das wird dann das nächste Interessante. Und Vechta, das sind wahrscheinlich so die Spiele, auf die man als allererstes gucken muss. Münster vielleicht auch noch und Bayreuth. Aber also das ist schon auch kein super einfaches Restprogramm, wo man sagen könnte, okay, die 2 Siege sind locker eingetütet. Ja. Aber ehrlicherweise, ich lege die 5 Euro ins Phrasenschwein. Wo gibt's das in dieser Liga schon? Dass man sich wirklich sicher sein kann, dass da auf jeden Fall 2 Punkte aus dem Spiel rausspringen.
Bleiben wir gerade noch bei der letzten Siegesserie, nämlich von den Bosic-Estrich-Kirchheim Knights. 8 Mal in Folge haben die jetzt gewonnen, zuletzt gegen Nürnberg. Michael Flowers dann nur mit 17 Punkten, dafür aber Nicolas Moschinski mit 21 und Michael Miller mit 19 Punkten. Ordentlich Assists verteilt, Rebounds geholt, alle drei Personen. Moschinski sogar mit einem Double-Double. Also Kirchheim ist richtig heiß, aber in der Tabelle tut sich trotzdem irgendwie gar nichts. Das ist so bitter einfach nur.
Ja, und für Nürnberg tatsächlich jetzt auch die 5. Niederlage in Folge. Da kann man schon langsam dem Playoff-Zug Winke-Winke sagen, leider. Und es ist irgendwie komisch. Also die hatten, glaube ich, auch höhere Ansprüche an das, was passieren soll diese Saison. Das hat dann nicht funktioniert. Basti Doret war ein bisschen verletzt zwischenzeitlich. Und das ist einfach, jetzt so knapp Niemandsland der Tabelle, würde ich sagen. Also weit genug weg von den Abstiegsrängen, als da wirklich noch ernsthaft in Gefahr zu kommen. Aber eben auch 5 Siege hinter dem Playoff-Platz. Das bedeutet, da weiß ich nicht so richtig, ob da noch irgendwie der Ausschlag nach oben geben kann, nach dieser Negativserie, nach diesem Dip durchs Tal.
Und ja, bei Kirchheim zwar Tabellenplatz 6 ist jetzt weiterhin gefestigt, aber 5 Siege Vorsprung vor 9, das ist schon auf jeden Fall ein Wort. Also ich glaube nicht, dass die noch aus dem Playoff, aus den Playoff-Plätzen rausfallen.
Vielleicht können wir an der Stelle noch ergänzen. Wir wissen ja dank unseres aufmerksamen Hörers Coach Steini, viele Grüße an der Stelle, wie die Regularien sind für die Pokalteilnahme. Nämlich, dass nicht die 6 Ersten quasi der Hauptrunde, sondern die 6 Ersten der Abschlusstabelle das Pokalrecht haben werden. Da haben wir ja letztes Jahr schon lange drüber gerätselt, was denn passieren müsste und wer, wie, wo, wann, warum. Heißt letzten Endes, wenn irgendwie der 8. oder der 7. gegen den 1. oder gegen den 2. gewinnen sollte und dann in der Abschlusstabelle vorne steht, könnte das durchaus noch bedeuten, dass irgendwie der 5. oder der 6. aus der Pokalquali wieder rausfliegt.
Ja, du hast gesagt, da waren wir letzte Saison schon verwundert drüber. Ich finde es immer noch super strange einfach. Also ich fände es irgendwie fair, wenn das nach der Hauptrunde einfach so wäre. Du hast da eine geile Saison bis dahin gespielt, hast dich qualifiziert und dann ist doch egal eigentlich, oder?
Könntest dich auch noch mehr irgendwie drauf einstellen. Man hört das ja immer wieder irgendwie aus dem Umfeld von Vereinen. Ja, es wäre super. Also das erste Ziel, Heimvorteil. Wenn das nicht klappt, dann wollen wir aber 6. werden für den Pokal. Aber so ganz durchgesickert, wie das jetzt letztlich ist, ist es noch nicht überall, ja.
Was natürlich da eine große Frage ist, schafft es der 8. gegen den 1. oder der 7. gegen den 2.? Das war letztes Jahr eigentlich mit Tübingen und mit Vechta relativ deutlich, dass das nicht passieren wird. Dieses Jahr sehe ich das nicht ganz so. Also da ist jetzt weder Trier noch beispielsweise dann Jena in der Lage oder Frankfurt auch, dass man sagen könnte, okay, die sind so dominant, dass die in eine Playoff-Runde nicht zu schlagen wären, sondern das sind schon eher Duelle auf Augenhöhe, wo es dann eben auch in den direkten Duellen gegeneinander wirklich um was geht und auch wirklich um taktische Einstellungen geht. Wie geht man damit um, was der Gegner einem wegnimmt? Was kann man vielleicht noch dazu tun in den Koffer, was der Gegner nicht erwartet? Und das gibt aber, finde ich, dem Ganzen auch nochmal ein bisschen mehr Brisanz, weil sich es natürlich dann auch lohnt, nicht nur so in Richtung Halbfinale, sondern eben auch entsprechend in Richtung Pokalfinale, Pokalteilnahme, zu viel Finales. die einem dann ermöglichen, als 8. oder 7. auch zu sagen, okay, selbst wenn wir nicht aufsteigen können, aber wir könnten uns vielleicht noch für einen Pokal qualifizieren. Also so oder so, es gibt, glaube ich, Argumente für beides. Die Playoffs sind ja offiziell noch Teil des Wettbewerbs und quasi nicht nur der Hauptrunde. Von daher ist für mich auch die Argumentation verständlich, warum man die Abschlusstabelle nimmt. Aber es wäre halt gut, wenn das alle Teams
wüssten. Ja, wenn das mal klar kommuniziert wird und nicht irgendwie immer wieder aufs Neue für Verwirrung sorgt. Und ja, es kann ja immer passieren, 7., 8. Ich meine, Tübingen so dominant wie die letztes Jahr waren, aber das waren ja 5 Spiele gegen Bremerhaven, ne? Am Ende 3-2.
Ja. Also. Vielleicht hat die Liga dieses Jahr geändert und wir werden demnächst wieder angeschrieben. Hier, das ist ja überhaupt nicht mehr so. Und was erzählt ihr denn eigentlich? Also, wir werden es am Ende sehen.
Möglich ist das auch, ja.
Auf jeden Fall wird es nicht mehr die große Distanz von Tübingen nach Bremerhaven geben dieses Mal.
Lukas hat es gerade eben angesprochen, Abstand zum Tabellenneunten. Auf der 9 steht jetzt Bayreuth.
Das heißt aktuell jetzt schon immer.
Ja, Bayreuth am Wochenende verloren gegen Münster nach einer Overtime. Da wurde ja auch bekannt gegeben, dass Mladen Trencic nach der Saison aufhört als Head Coach. Das Kapitel endet also in der Pro A. War ja auch schon besonders, dass er mitgegangen ist in die zweite Liga nach diesem Abstieg. Aber jetzt hat er gesagt, aus persönlichen Gründen, er legt das Amt da nieder. Ja, Niederlage gegen Münster. 7 Spieler, die 2-stellig gescored haben bei den Uni-Baskets. Das war schon richtig stark. Adam Thorey allen voran, 25 Punkte, 10 Rebounds. Und Nathan Scott mit 22 Punkten, 11 Rebounds. Starke Performance und nach Overtime.
Auch da tatsächlich für die Overtime sehr kuriose Szene. Es gab ein Gerangel beim Rebound zwischen einem Bayreuther und einem Münsterer Spieler. Und bei 1,5 Sekunden auf der Uhr, es wurde dann auf Sprungball, meine ich, entschieden, weil nicht so richtig festgestellt werden konnte, wer denn da zuerst bei wem eingehakt hat und wer dann wen wie runtergezogen hat, halb zog er ihn, halb sank er hin. Also das war auf jeden Fall nochmal ein Aufreger, auch beim Landrijančić, der dann kurz vor der Overtime nochmal für ein bisschen Feuer in der Bude gesorgt hat. Nichtsdestotrotz dann Münster in der Overtime das ganze Ding nach Hause gespielt. Coole Geschichte auf jeden Fall, auch wenn ich da am Anfang mit meiner Prognose ein bisschen daneben lag, mit mal gucken, gegen wen die noch so spielen. Aber ich gönn's ihnen sehr.
Rangelei, Stichwort in Trier. Da gab es ja das Spiel gegen Bochum. Am Ende durfte Mike Zirbis da nach draußen wegen zwei unsportlichen Fouls und es steht noch eine Strafe im Raum, weil er wohl noch eine Beleidigung ausgesprochen hat. So, was war da bitte los? Ich habe mir dieses Video mehrfach angeschaut. Ja. Es war wirklich Chaos pur. Da flogen Leute durch die Gegend, aber so richtig klar wurde es irgendwie nicht, oder?
Und es ging auch, also wenn man das hört, was da vorgefallen ist und welche Sanktionen es dann gab, habe ich sogar fast gedacht, da sieht man dann noch mehr, weil das war halt, ja, das war so ein kleines Kuddelmuddel und dann haben sie sich eigentlich sehr schnell wieder beruhigt. Aber gut, Mike Zirbis war wohl federführend, sagen wir mal.
Mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass in Trier jemand rausgeflogen ist, war ja JJ Mann. Der war ganz unbeteiligt. Ich weiß noch nicht mal, ob er zu dem Zeitpunkt auf dem Feld war.
Vielleicht hat er den gegnerischen Trainer umgerannt in dem Moment.
Oder Zirbis, der dann auf seinen Gegenspieler von Bochum gestürzt ist. Ja, also wirklich spannende Szene. Ich kann auch tatsächlich nach Durchsicht von den Videobildern zwei unsportliche Fouls nicht so ohne weiteres erkennen. Ich finde es aber auch immer aus der Kameraperspektive schwierig. Was man tatsächlich sieht, ist, Zirbis sieht Friederici, der vor ihm steht. Also das kann mir keiner erzählen, dass Mike Zirbis den, der vor ihm steht, nicht sieht. Und da ist aus meiner Sicht dieses Hände hochnehmen und ihm den Ellbogen nochmal durchs Gesicht wischen völlig unnötig. Da muss sich jemand wie Zirbis bei aller Frustration besser im Griff haben, als sich sowas noch zu erlauben. Gerade wenn man weiß, die Schiedsrichter sind gerade sowieso schon alle mit allem Fokus drauf. Und drei Leute gucken hin, was da jetzt gerade passiert. Also das hat er sich selber eingebrockt. Ich bin gespannt, was er dann beim Rausgehen noch gesagt hat und welche Konsequenzen das haben wird. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das Trierer Spiel hat gar nicht so sehr gelitten darunter, dass er jetzt nicht mehr mit dabei war. Und die haben eine ganz gute Mischung und Performance auch ohne ihn geschafft. Interessanter wird da tatsächlich die Causa Jordan Barnes sein, ja. Der wohl wie in Gießen über seinen Agenten, ich sag mal, an Geld interessiert ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich's. Nein, wie soll ich das formulieren? Ja, also aus Trier hört man, sie möchten ihn gerne verlängern. Es gibt aber wohl noch kein Agreement mit ihm. Das heißt eigentlich für mich als Außenstehender, ohne dass ich irgendwelche Insights hätte, okay, man ist sich über die finanziellen Auswirkungen noch nicht so ganz einig, was das bedeuten soll. Das hat man auch in Gießen gehört, dass er sehr lange wohl monetär nicht einverstanden war mit dem, was Gießen bezahlen wollte, um ihn zu halten. Von daher mal gucken, ob der in Trier noch bleibt. Der täte der Mannschaft auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das haben sie im Trierer Umfeld auch mittlerweile erkannt, nachdem er am Anfang ja ein bisschen in der Kritik stand, ob seiner Leistung. Aber ich denke, sie werden jetzt gesehen haben, zu was der Mann fähig ist. Nicht zuletzt dank seiner zwei Buzzerbeater von der Mittellinie. Ja. Die ja eigentlich nicht in sein Repertoire fallen, hundertprozentig, aber was er sonst noch so mit dem Bällchen anfangen kann, da kann man auch schon mal den ein oder anderen Euro für hinlegen.
Also vielleicht tut sich ja noch was, wenn ihr diese Folge hier hört, also wir zeichnen am Montag heute auf, da war noch nichts bekannt, aber vielleicht, wenn die Folge rauskommt, ist es schon mal klar.
Dann können wir ihn anrufen und du kannst direkt das nächste Ding schneiden.
Ja, 21 Punkte hat er gemacht gegen Bochum, Yakshadi mit 24 Punkten und Clegg Jose, der ist ja seit dem Spiel gegen Adland wieder mit dabei, auch mit 15 Punkten. Also die haben schon Firepower da in Trier und das wird natürlich dann durch Jordan Barnes noch verstärkt, sollte er da bleiben. Dann sind die Playoffs echt relativ gut zu handeln, glaube ich, aus deren Sicht.
Und vor allen Dingen, was Barnes halt wirklich gut gelernt hat, ist diese Mischung aus, wann muss ich selber was kreieren und wann gebe ich den Ball aber auch weiter. Als er aus Paderborn gekommen ist, war er sehr, sehr auf das eigene Scoring fixiert und sehr darauf aus, selbst was zu machen, was er zweifelsohne auch kann. Und er ist aber in Gießen und ich glaube auch jetzt in Trier noch stärker geworden dadurch, dass er eben ein Gespür dafür hat, wann es eben auch mal an der Zeit ist, ein bisschen aus dem Weg zu gehen und andere in Szene zu setzen. Das gibt ihm einfach nochmal eine ganz andere Dimension in seinem Game.
Schauen wir noch auf das Spiel Rastler Vechta 2 gegen die Jobstairs Gießen 46ers. 88-89 am Ende. Wieder ein Punkt Unterschied wie im Hinspiel. Im Hinspiel hatte Vechta 2 die Nase vorn. Diesmal war es Gießen, die ohne Robin Benzing da angereist sind. Aber Jonathan Meyer, der ist wieder in die Bresche gesprungen, wie er das immer tut, wenn einer fehlt, hat da am Ende 17 Punkte, 9 Rebounds geholt. Also wieder bockstark.
Ja, wäre eigentlich so ein klassischer Stolperstein auch gewesen für Gießen nach der ganzen guten Serie da mit 8 Siegen aus 9 Spielen. Und es ging ja auch schlecht los. Ich glaube 18-2, 18-4 in Rückstand, aber sich davon doch gut erholt und auch nicht davon beeindrucken lassen, dass Vechta 16-17 Dreier getroffen hat und am Ende über Meyer und auch Funditsch das Spiel dann geholt, ja.
Was ein geiles Team, Vechta 2. Kann man nicht anders sagen. Das ist einfach eine talentierte Mannschaft. Und wir können schon mal ein bisschen spoilern. Hendrik Kuhn wird demnächst hier im Podcast zu Gast sein. Freuen wir uns auch schon sehr drauf.
Ja, Frankie Ignatovic hat ja im Vorbericht gesagt, das ist die talentierteste Mannschaft Europas. Also da hat er sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt. Und man hat es dann im Spiel auch, glaube ich, gesehen, warum. Also das wird sehr spannend zu sehen, wo die Wege der einzelnen Talente da noch hingehen. Kail auch wieder einfach ein klasse Spiel gemacht als Point Guard. Das ist schon jemand, wenn man mal bedenkt, wie alt der Mann ist, oder kann man schon Mann sagen? Also das ist aller Ehren wert, wirklich Hut ab vor dieser Leistung und schön für Vechta, dass das so funktioniert und dass die jungen Wilden da in Anführungszeichen nicht nur Kanonenfutter sind, sondern ergänzt um Kevin Smith und entsprechend, wie heißt der Mensch?
Nicht Casey Anderson. Kenton Anderson. Aber danke. Da hat mich gewundert, dass sie noch ich wusste gar nicht, dass sie nochmal nachverpflichtet hat. Da sprang nämlich noch ein Server, hieß er, glaube ich. Der sprang darum.
Auf jeden Fall ein Shooter, kann man festhalten.
Ja, dass die da doch nochmal eingeholt haben, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil im Prinzip ist ja nach unten jetzt nicht so richtig Gefahr. Sie haben gezeigt, sie können mit den Jungs auch holen, aber vielleicht Siege holen, aber vielleicht noch ein bisschen Erfahrung. Und Joshua Bonga hat sich da richtig gemacht, die letzten Spiele. Der war ja immer so noch ein bisschen zurückhaltend, aber hat es auch gegen Gießen richtig stark gespielt, 4 Dreier getroffen. Aber auch Gießen hat das gut gemacht, da den Auswärtssieg zu 9 holen, von den 9 Spielern Luca Karl auch nur 6 Minuten. Und jetzt bei 9-10 mit Kirchheim das Team der Stunde, wie man so schön sagt.
Dann noch ein wichtiger Sieg von Medipolis SC Jena gegen Karlsruhe. Auch das natürlich im Playoff-Rennen wichtig. Karlsruhe damit jetzt auf der 8 mit ein bisschen Abstand, einem Sieg, nur ein Sieg zu Münster, aber eben 2 Siege Vorsprung zu Bayreuth. Und Jena aktuell auf der 3. Die klopfen weiter oben an, halten da den Anschluss, nachdem sie auch zwischenzeitlich so ein bisschen Probleme hatten. Und eben haben wir es angekündigt, wir sprechen heute mit Steven Esterkamp, dem Headcoach der Gartenzaun 24 Baskets Paderborn, wollen drauf schauen, auf diese aktuelle Situation, auf diesen letzten Tabellenplatz, ja, und auf diese durchwachsene Saison. Da sind wir sehr gespannt auf die Insights, begrüßen ihn jetzt ganz herzlich hier im Podcast. Herzlich willkommen, Steven.
Ja, danke, ich bin froh, dass ich hier bin.
Du kommst gerade vom Training, erzähl mal so ein bisschen, wie war es denn heute, was habt ihr gemacht?
Ja, heute, es war eine schwierige Wochenende für uns mit unserem Spiel, wegen wir hatten so gut gespielt in der ersten Halbzeit, aber das zweite war sehr schlecht, ein anderes Spiel, ein anderes Mannschaft. So, heute war mehr Video, die zweite Halbzeit, was wir gemacht hatten, aber wir mussten viel, viel besser spielen. Und dann, wir hatten nur Wurftraining, das war nicht so viel, wir mussten nicht so viel in den Gym machen, wir mussten nur auch unser Kopf denken und klar für die ganze Woche. So, das war mehr bei uns die richtige Sachen, was wir müssen besser machen, aber ja, die Jungs brauchen ein bisschen auch Leid.
Ja, du hast gerade das Spiel gegen Adlern angesprochen. Wieder mit einem Punkt verloren, muss man ja sagen. Das war ja, glaube ich, das dritte oder vierte Mal in dieser Saison. Und du hast gesagt, ihr habt eigentlich gut gespielt in der ersten Hälfte. Woran lag es denn dann am Ende, dass es eben nicht geklappt hat?
Ja, das erste Halbzeit, wir hatten das Disziplin, das ganze Spiel in der ersten Halbzeit, das Ballbewegung war sehr gut. Unser Offense war wirklich gut. Das Ballbewegung, Spielbewegung war super. Wir waren ein Team. Wir hatten gespielt als ein Team. Unsere Verteidigung war sehr stark. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit, ich glaube, das war, die Disziplin war nichts da, der ganze 20 Minuten. Und das kann auch sein, dass wir gespielt wie hoffentlich wir verlieren nichts oder so, dass wir nichts spielen, dass wir gewinnen. Und ja, das ist schwer für eine junge Mannschaft und in den Kopf, dass wir denken über die letzte, diese Saison, dass wir so viele Spiele mit 1, 2, 3 Punkten verloren.
Glaubst du, dass das auch mit ein entscheidender Faktor ist, warum ihr so tief unten drin steht, dass das einfach alles noch junge Kerle sind und so ein bisschen die Erfahrung fehlt, wie man mit so einer Situation umgeht? Also gerade dieses, ich spiele, um nicht zu verlieren und nicht, ich spiele, um zu gewinnen. Das ist ja unfassbare Kopfsache, aber halt auch gerade, wenn man in so einer Situation ist, unfassbar schwer zu drehen, weil das Einzige, was hilft, gewinnen ist. Also das ist ja so ein Teufelskreis.
Ja, das ist sehr schwer, wenn wir so tief, diese Season ist sehr schwer für unsere Jungs. Ich muss das sagen, sie spielen gut eine lange Zeit. Und jedes Spiel, wir sehen, dass wir sind gut genug. Aber am Ende des Spiels, das ist immer ein anderes. Das ist, ich glaube, wir denken immer, dass wir können nichts verlieren. Wir müssen gewinnen. Und das ist immer schwer zu spielen. Hey, wir spielen das Spiel immer zu gewinnen, aber das ist nur, sie denken, dass wir müssen gewinnen. Das ist schwer. Was ist die Antwort für das? Ja, wenn ich das habe, dann wir gewinnen gestern oder am Samstag.
Wie schmerzhaft ist es denn dann, sich das Video nochmal anzugucken und zu sehen, hey, wir sind eigentlich mit 26 vorne, es ist alles super und nach der Halbzeit ist es ein komplett anderes Spiel. Es ist irgendwie, als hätte jemand den Korb komplett zugenagelt und du merkst so richtig, wie so diese Angst immer größer wird im Sinne von, okay, nee, wir verkacken das nicht noch und das kann doch gar nicht sein, dass wir so einen Vorsprung aus der Hand geben und dann verlierst du es in den letzten Sekunden. Also das ist ja einfach Wahnsinn, wahnsinnig bitter.
Das ist schwer zu sehen. Ich habe das, ich glaube, viermal auf Video geguckt und für mich, das ist immer, ich denke, was besser machen. Nicht nur die Spieler und nicht nur, was die Spieler müssen machen. Das ist auch auf mich die richtige Entscheidung. Was kann ich besser sagen oder was ist die richtige Entscheidung in diesem Moment oder der Timeout? Muss ich das Ruhe machen oder später? So, ja, wenn ich sage, das ist viermal gucken, das ist immer viermal aus einer anderen Suche. Was ist wichtig für uns? Aber das ist schwer. Wir hatten gut gespielt, sehr, sehr gut gespielt in der ersten Halbzeit. Das Ballbewegung, das war super, das war ein Team. Ich habe das gesehen. Und dann in der zweiten Halbzeit, das war kein Team. Denn das ist schwer für mich als Trainer, wegen das ist so wichtig für mich, dass wir spielen immer als Team auf die Verteidigungsseite oder auf die on the offensive Seite. So. Ja, es tut wirklich weh für die Spieler, wegen sie arbeiten jeden Tag und sie hatten das in der Hand. Und ja, die letzte Sekunde, wir haben das verloren.
Was macht ihr dann vielleicht auch, um die Spieler wieder so ein bisschen aufzubauen? Weil das sind ja schon Nackenschläge, die man da kassiert, gerade in der Situation, in der man auch ist, wenn man dann das erste Mal nach dem Spiel wieder zusammenkommt. Habt ihr da irgendwie, was ihr euch da vornimmt, wie man vielleicht die Jungs wieder aufbaut?
Wir hatten das Video geguckt und wir haben gesprochen mit meiner Co-Trainer, dass wir müssen die Spiele aufbauen und positiv denken. Aber wir haben das Video geguckt und ich habe das gesagt, das kann nicht sein. Ich habe das wirklich hart gemacht heute für die Spiele. Aber am Ende, ja, wir haben gesprochen, dass wir sind gut genug. Wir haben es gesehen in der ersten Halbzeit. Wir haben es gesehen, dass wir spielen, wir wollen und wir haben das Disziplin, das ganze Spiel. Oder wir können das machen und so. Über die nächsten vier Tage, wir haben viel Arbeit, aber ich glaube, dass das kommt und ich muss das jeden Tag sagen, dass sie machen richtig gut, wir müssen das besser machen und wir können das machen, aber ja, ich glaube, das ist nichts, ich habe keine perfekte Antwort für das, aber ja, das ist über Zeit, über die nächsten vier Tage. Ich muss wieder sagen, dass wir müssen positiv denken.
Für dich ja jetzt auch keine einfache Situation nach den letzten Jahren, so ein bisschen ungewohnt eigentlich. Also Playoff war da mal bei euch am Start, dann wart ihr Mittelfeld der Liga, jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Woran liegt denn das in dieser Saison? Was ist denn anders im Vergleich zu den Jahren davor?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben das ein bisschen gesprochen, aber wir haben nicht so oft gesagt, was die große Problem ist. Wir haben gedacht, dass wir denken nur diese Saison, was wir best muss machen jetzt. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und ich finde, das ist die große Problem diese Saison, dass wir haben von die ersten 12 Spieler, Lars Lagerpusch ist hat die Erfahrung. Der nächste Spieler mit Pro-A-Erfahrung ist Nico, Marty Decker. Und er ist 18 Jahre alt. Der Rest kommt aus Pro-B oder kommt aus Amerika from College. So, sie sind alle Rookies. Ich finde, das war sehr, sehr, sehr hart, weil wir haben ein bisschen paar Spieler verloren mit 1-2 Punkten. Und dann das war, wir gehen ein bisschen tiefer und tiefer und tiefer. Und das war der große Problem, will ich nur jetzt gucken. Aber ich kann nicht sagen, wirklich, wer das ist, wegen ich mache ein bisschen Zeit, to look back, zurückgucken.
Aber war das eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen so viele junge Spieler haben, oder lag das ein Stück weit auch am Budget? Also was war der Hintergrund, dass ihr die Mannschaft so zusammengestellt habt?
Ich kann das sagen, beide. Wir haben erst geguckt, dass wir möchten ein bisschen junge Spieler haben aus Pro B. Aber wir haben immer geguckt, dass wir hoffentlich wir können ein bisschen Erfahrungen haben von Pro B oder von Pro A oder 2-3 Jahren aus das Erfahrung in Europa. Aber das Budget also spielt ein bisschen mit der Entscheidung. So ja, das ist beides.
Was bist du denn für ein Trainertyp jetzt in dieser Situation? Guckst du mehr auf Offense und sagst, wir müssen mehr als Team zusammenspielen? Guckst du mehr auf Defense und sagst, hey Leute, es ist eigentlich egal, was wir vorne machen, lass uns einfach danach gucken, dass wir unsere Defense stabilisieren, weil dann ist es nicht so schlimm, wenn wir daneben werfen? Oder sagst du, ey, ich will irgendwie auf beides gucken? Was ist so deine Marschrichtung letzten Endes für das Team?
Das ist für mich als ein Trainer, von meiner Meinung, das ist immer. Oder mein Kopf denkt immer auf die Offense. Immer. Ich bin immer ein Offensive Coach. Ich hatte das von Anfang an. Aber diese Saison, unsere Verteidigung war viel besser und wir hatten eine Chance. So ich denke auf beide Seiten. Jetzt. Wir können nicht nur auf Verteidigung denken, wegen letztes Spiel, das war 72 Punkte für Ireland. Und ich glaube, die letzten 10 Spieler, 11 Spieler, sie hatten immer über 90 Punkte. So, ich sage, dass unsere Verteidigung war gut genug, aber jetzt unsere Offense war sehr schlecht. So, ich kann nichts nur sagen, ey, wir gucken nur auf die Offense oder nur auf die Defense. Wir müssen auf beide Seiten denken, aber nicht so viel denken. So, auf die Verteidigungsseite, das ist nur Defense oder 1-1. Das ist auch die andere Seite. Ist das unser Post oder Pick and Roll in the Middle oder so? Das ist, wir fokussieren auf beide Seiten, aber nur auf 2 oder 3 Dinge auf beide Seiten. Das ist nichts. Jede Woche 10-12 Sachen. Das ist nur 2-3 auf beide Seiten.
Wie kommst du denn dann in die Köpfe von deinen Spielern? Also gerade wenn du sagst, wir haben 2. Halbzeit nicht mehr als Team zusammengespielt. Es ist ja meistens so, Spieler machen das ja nicht, weil sie glauben, sie sind jetzt der Heilsbringer und sie müssen jetzt für ihre Statistiken spielen, sondern es ist ja meistens so, dass sie das Gefühl haben, es läuft gerade nicht, also haben sie eine gute Intention und sagen, ich will es jetzt entscheiden und treffen dadurch aber schlechte Entscheidungen, weil sie dann eben versuchen, im Einzel, im 1-1 oder maximal nach irgendwie einem Block zu attackieren und da zu verstehen, okay, ich muss trotzdem weiter als Team zusammenspielen und ich nehme nicht die erste Option, die ich bekomme. Wie schaffst du das da in die Köpfe zu kommen und denen das zu verdeutlichen? Weil die Intention, die sie haben, ist ja eine gute, nur das, was passiert, ist halt was Schlechtes.
Ja, I mean, die Intention ist sehr gut, ey. Meyer, TJ Washington, sie hatten das viel gemacht, das letzte Spiel in der zweiten Halbzeit, aber das, in meiner Meinung, die Spieler machen das nichts, wegen sie sind selfish oder so. Sie wollen zu gewinnen, immer. Und das ist so. Aber im Training diese Woche, wir sprechen darüber, was ist gut, was ist die richtige Zeit für das, was ist die richtige Wurf und wann müssen wir 1-1 gehen oder wann richtige Zeit, das Hero Ball muss kommen oder so. Ja, das ist schwer, wegen unserer Offense ist sehr offen und die Regeln, was wir haben, ist immer in einem Pick and Roll oder Handoff oder so. Das ist immer, wir haben Regeln für alles, aber was wichtig für uns ist, die Rolle auf für jeden Spieler. Und so das ist manchmal ja, für die Spieler, das denken, dass, ey, es ist meine Zeit, ich muss das machen deswegen die Zeit oder die Bewegung war schlecht. So, diese Woche, wir sprechen über das. Wir gucken individual Video auch diese Woche mit den Spielern und sagen, was sie haben gedacht oder was ist der nächste Schritt. So.
Hast du im Vorfeld der Saison schon damit gerechnet, nach der Kaderzusammenstellung, auch die wir eben schon besprochen haben, dass es wahrscheinlich eine etwas schwierigere Saison wird als die Jahre davor, wo man ja einmal in den Playoffs war und auch ansonsten gesichertes Mittelfeld? Also war das für dich klar, dass es dieses Jahr nur darum gehen kann, nicht abzusteigen?
Wir haben das Mannschaft aufgebaut und wir haben das gedacht, das ist nichts einer Playoff-Mannschaft. Wir hatten das in unserem Kopf. Dass wir spielen, dass wir die Liga halten. Wir hatten das Gewissen, dass mit einer jungen Mannschaft, wir brauchen Zeit. Das war der Plan und die Idee. In meiner Meinung oder in meiner Kopf, ich hatte das keine Ahnung, dass wir so schlecht oder in Lasterplatz sitzen mit dieser Mannschaft wegen. Ich habe gedacht, dass wir können das Entwicklung sehr gut machen aber wir haben es gesehen. Ich glaube, das ist 11, 12 Spieler mit unter 3 Punkte verloren oder so. Das ist unglaublich und sehr schwer. So, ja, am Anfang, wir hatten das Idee, dass wir müssen kämpfen für die Liga halten, aber ja, Playoffs ist immer ein extra, wie die letzten 4 Jahre oder so.
Ja, du hast gerade angesprochen, viele Spiele, die knapp waren. Da war auch das Spiel gegen Trier mit dabei, wo ihr in die Overtime gegangen seid. Wie geht man denn als Trainer dann damit um, wenn man es wirklich immer in der Hand irgendwie hat und dann dieses letzte Fünkchen eigentlich noch fehlt, um da den Sieg zu bekommen?
Ja, das ist schwer als ein Trainer. Für mich, das ist schwer, wegen die Spieler, die arbeiten sehr gut, sie spielen gut. Sie spielen zusammen gegen Trier. Das ist in Trier, wir hatten mit 2 Punkten verloren. Wir hatten die letzte Wurf zu Hause gegen Trier. Wir hatten in Overtime verloren. Wir hatten die letzte Wurf in Regulation und Overtime. So, ja, und das ist unsere ganze Saison. Und das ist sehr schwer, wegen die. Wir gucken, ey, welche Spieler muss die Ball haben und welche Spieler kann das machen. Ja, und ich gucke immer, hey, die Spieler muss das Play machen. Und so, in meiner Meinung, das war die richtige Entscheidung, die richtige Spieler. Am Ende, hey, wir haben so viele Spieler verloren, aber ja, ich mag nichts anderes. Und es ist die richtige Spieler, in meiner Meinung, mit Ball in Hand. So, es ist schwer. Aber es ist mehr für mich. I feel for my players more than das Spiel.
Du bist ja ein sehr erfahrener Trainer. Wir hatten in der letzten Saison Hansi Gnadt hier zu Gast, der in einer ähnlichen Situation war wie du, der auch ein sehr erfahrener Trainer ist, der dann aber auch mitten im Abstiegskampf war. Wie steckt man das denn mental weg? Also wie viel kann man denn da dann wirklich noch machen? Oder wie oft sitzt du da ratlos und denkst dir, was soll ich jetzt noch tun? Also ist ja eine super schwere Phase, oder? Mental auch.
Ja, das ist für mich, das ist immer jeden Tag, was ich kann besser machen, was ich muss besser machen, was kann ich sagen zu den Spielern, was habe ich falsch gemacht über die letzten 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen oder die ganze Saison. Für mich, das ist nichts immer die Spieler wegen, ich kann viel besser machen oder die Entscheidungen in der Saison besser machen. So. Aber das ist schwer, weil das ist sehr, sehr schwer in diesem Moment. Für mich, ich war niemals hier in dieser Situation als Spieler oder als Trainer. Aber ich versuche jeden Tag, dass wir fokussieren nur auf diesen Tag, was wir können besser machen, was die Spieler müssen besser machen, was ich kann besser machen. So, das ist jetzt Tag zu Tag und Woche zu Woche nur ein Spiel nacheinander. Wir können nichts denken auf die 2 Spielspieler vor oder 3. Wir müssen nur fokussieren auf die nächste und was die Spieler können besser machen und spielen. So.
Juckt es dich manchmal noch in den Fingern, zu denken, okay, Anzug aus, Trikot an und aufs Feld und die Mannschaft unterstützen?
Nein. Das ist schwer für mich. Weil, ey, meine Knie tut zu weh, ich kann nicht mehr spielen. So. Aber manchmal ist in meinem Kopf, ich habe es immer gedacht, wie das war, meine Zeit hier in Paderborn als Spieler und in Ulm. So. Das war eine gute Zeit, aber das war schon vorbei.
Hast du denn aus deiner Erfahrung als Spieler was mitgenommen, wo du vielleicht jetzt von profitieren kannst, wo du weißt, so hey, wir waren mal in einer ähnlichen Situation, das hat mir damals geholfen, oder hattest du als Spieler eigentlich nie irgendwas Vergleichbares erlebt?
Nicht so Situation, ich war nie hier, aber ich denke immer auf meine Zeit als Spieler, wenn wir eine schlechte Zeit hatten in der Saison oder so, einen schlechten Monat oder so. Und ich denke immer, was war gut für mich? Und dann ich spreche mit den Spielern, was kann helfen oder was hat mir geholfen. So. Aber jeder Spieler und jetzt mit den jungen Spielern, das ist ein anderes. Das ist total anderes Zeit. Und das ist, aber ich versuche zu helfen, immer. Ich war da als Spieler, ich verstehe das. Ja, ich bin meiner Meinung oder meiner Kopf ist nichts nur auf, ey, ich bin der Trainer, nur der Trainer. Und so, ich versuche zu helfen immer, weil wir haben eine so junge Mannschaft, so viele Rookies und die Americans oder die Imports, sie sind Rookies und so. Das ist nichts nur, ich will immer gewinnen, aber ich hoffe, dass jeder Spieler kann sehr gut entwickeln hier.
Jetzt hast du gesagt, du hast das selber, so wie es jetzt war oder wie es gerade ist, als Trainer und als Spieler nicht erlebt. Holst du dir irgendwie aus deinem Umfeld irgendwo vielleicht auch Rat, wie man in so einer Situation agieren kann? Gibt es da jemanden, mit dem du darüber sprichst?
Ich spreche immer mit Chris Emsminger. Er war ein Co-Trainer mit ihm. Ich habe mit ihm gespielt und dann ich habe ein paar andere, das ich spreche immer.
Und Chris sagt immer Ellbogen raus.
Ja. Hey, als Spieler, wenn wir Teammates waren, das war super. Ja, aber nichts in Training. Training war immer schlecht. Aber ja, Game Day, das war super mit ihm. Nein, jeder war in dieser Situation, aber ich spreche mit anderen immer, was ich denke, was ist auch meine Meinung, und sie helfen immer mit den richtigen Worten, dass ich immer kämpfen und vorne denken.
Wie gehen denn deine Spieler mit der Situation um?
Ja, das ist sehr schwer für die Spieler, weil sie waren niemals hier. Es ist schwer für mich zu sagen, was die denken, aber ich glaube und ich sehe das, dass sie kämpfen jeden Tag. Sie sind im Training und sie arbeiten jeden Tag. Das ist für mich, das ist nichts eine Mannschaft, das ist immer, das sitzt auf die letzten Platz. Und ich habe das gesehen, ich habe letzten Platz gesehen, die letzten 4, 5, 6 Jahren. Und sie spielen nichts auf sein Team. Ich habe gehört, das Training ist immer nicht so stark oder hart oder so, aber mit dieser Mannschaft, das ist jeden Tag Training, wir arbeiten und sie gehen immer hart im Training. So, ja, das ist hart für die Spieler, aber wir können viel lernen von das. Und hoffentlich, wir kämpfen die ganze Saison bis die letzte Spiel, egal wo wir sind, aber wir kämpfen. Und die Spieler können viel lernen von dieser Saison und wir bekommen stärker.
Wie geht ihr im Verein damit um? Du hast ja auch einen Chef, der den Verein führt, der natürlich auch drauf guckt. Wie sind da die Gespräche? Wie ist da die Stimmung?
Ja, das ist, ich habe Glück mit Dominik und die Club hier. Das ist, sie haben sehr viel Vertrauen in mich und was ich mache. So, ja, die Stimmung ist, ja, was kannst du sagen? Es muss schlecht sein, wegen wir verloren. Aber verstehen das Situation und sie verstehen, was unser Budget ist und wie das ist mit einer jungen Mannschaft. So, ja, ich bin lucky, dass ich hier bin.
Schauen wir doch mal ein paar Spiele in die Zukunft, auch wenn das jetzt vielleicht noch ein Szenario ist, über das noch nicht nachgedacht wird. Aber es ist ja nun zumindest eine Möglichkeit, dass da ein Abstieg bevorsteht. Wie würde es denn dann weitergehen in Paderborn? Also ich weiß, ihr habt ein paar Deutsche mit Zweijahresverträgen. Ich weiß allerdings nicht, ob die auch für die Pro B gelten. Und wie würde es, könntest du da schon was zu sagen, falls es denn dazu kommen würde? Und wir drücken euch natürlich alle Daumen, dass es nicht passiert.
Ja, ich kann nichts mehr sagen. Ich kann nichts sagen, wegen wir hatten das nur für Pro A, die Spieler, mit 2 Jahren Vertrag. Und wir haben nichts gesprochen über die Pro B, noch nicht. Das ist immer schwer, wegen ich möchte meine Mannschaft und die Spieler, dass wir fokussieren nur auf das nächste Spiel, dass wir haben eine Chance. Und wir haben eine Chance, aber wir brauchen Hilfe. So, ich weiß das, aber es gibt noch eine Chance und ich will, dass unsere Mannschaft nur hat das in seinem Kopf.
Was muss denn passieren, damit dieser Turnaround noch irgendwie gelingt? Also was habt ihr noch in der Hinterhand? Was könnt ihr noch ausspielen?
Nächstes Spiel gegen Jena. Das ist sehr schwer. Jena ist eine starke Mannschaft, sehr starke Mannschaft, groß. Und sie spielen sehr gut Verteidigung. Aber wir spielen zu Hause. Und das ist gut für uns. In meiner Meinung, wir müssen das Disziplin haben für 40 Minuten. Wir sind gut genug, ja, Qualität mit den Spielern. Wir können mit jeder Mannschaft spielen, aber wir müssen erst 40 Minuten Intensität und Disziplin haben, dass wir können das am Ende, das Spiel zum Ende bringen. Ich glaube, wir haben noch, wir haben Kampf in us or within. Wir haben das und so, aber wir müssen das nur, wir müssen glauben, wir können das machen.
Ist es vielleicht auch ein Vorteil, wenn dann gerade so ein gutes Team kommt wie Jena, dass man sich gar nicht so sehr damit beschäftigt nach dem Motto, wir müssen das unbedingt gewinnen, sondern einfach spielen kann und sagen kann, so hey, wir haben sowieso nichts zu verlieren, in Anführungszeichen, weil sowieso jeder glaubt, Jena ist das bessere Team und dass man dann einfach sagen kann, hey, wir spielen einfach mit Selbstvertrauen und wir ärgern und wir müssen gar nicht nachdenken, über was passiert.
Ja, das bringt, das kann sein, dass ein bisschen einfacher für die Spieler, wegen wir müssen nichts gewinnen oder so. Hey, jeder sagen, wir können nichts mehr gewinnen, wegen was ist jeder zweite, dritte Platz oder so und wir sind letzter Platz. So, wir können mit unserem Kopf ein bisschen frei spielen. Aber ich habe das gesehen, das ist die Saison mit uns über die letzten paar Wochen, dass wir gegen Ireland, das war ein wichtiges Spiel und dann die erste Halbzeit kommt. Wir hatten so gut fokussiert auf unser Spiel und das Disziplin und wir hatten sehr gut gespielt, aber dann die zweite Halbzeit kam. So, ja, wir können dieses Wochenende mit unserem Kopf frei spielen.
Du hast vorhin mal angesprochen, dass ihr ein sehr freies Offensivsystem habt und dass ihr klare Regeln habt, was wollen wir in High Pick and Roll spielen, wie wollen wir Side Pick and Roll spielen und keine Ahnung was nicht alles. Und dass ihr feste Regeln habt dafür und ansonsten ein sehr freies Offensivsystem habt. Meinst du, dass vielleicht gerade die jungen Spieler sich auch ein bisschen schwer damit tun, so frei zu spielen? Und das ist ja auch erstmal wieder viel Denken und viel Automatismen, an die man sich gewöhnen muss mit, okay, wenn hier ein Pick and Roll gelaufen wird und ich bin in der Position, muss ich Folgendes machen. Welche Rolle spielt das in deinen Überlegungen?
Ja, das spielt ein bisschen ein kleines Rolle in das. Aber für mich, ich glaube, die Spieler müssen, wie wir müssen spielen. Wir read and react. So, sie müssen das lesen, was die Defense macht. Und dann wir haben die Option hier. Und so, für mich, das ist nichts. Ja, wir können anderes machen und ich kann anders spielen mit einer jungen Mannschaft. Aber denn sie lernen nichts, in meiner Meinung. Sie können viel mehr lernen mit, was ein Stagger ist. Und wenn die Verteidigung spielt so, wir spielen so. Oder Pick and Roll, Mid Pick and Roll, Side Pick and Roll, Post. We teach alles, was kommt. Und das ist Read and React. Und die andere Seite ist es, können nichts eine richtige 5, eine richtige 4. Oder Point Guard, wir können nichts alles haben, was wir wollen mit unserem Budget. Und so, denn wir mit dieser offenen Offense, wir können mit 4 Guards spielen, wir können mit 3 Guards spielen oder 5 Guards spielen die ganze Zeit. So, wir haben ein bisschen Flexibilität, mit unserem Spiel.
Du hast gerade eigentlich so ein Kernproblem auch rausgearbeitet, dieser Zwiespalt zwischen Spieler ausbilden und Spiele gewinnen. Wir haben da mit Coach Steini vor, ich glaube, 2 Folgen schon mal in der Nachwuchsförderung drüber gesprochen, wie man diesen Balanceakt hinkriegt, dass man Spieler besser macht und ihnen genau das beibringt, was du sagst, nämlich, dass sie lesen, dass sie Situationen lesen, dass sie auch entscheiden dürfen, dass sie auch falsche Entscheidungen machen dürfen und gleichzeitig eben trotzdem unter dem Druck steht, okay, wir bilden zwar Spieler aus, aber wir wollen ja auch Spiele gewinnen. Wir wollen ja nicht nur einfach überall hinfahren und sagen, okay, wir sind jetzt diese Saison alle als Spieler besser geworden, aber als Mannschaft trotzdem abgestiegen. Also das ist ja ein unglaubliches Spannungsfeld, das zu balancieren.
Ja, das ist... Wir haben das gesprochen viel oft hier, was ist wichtig, was ist und in die Situation, dass wir haben, wir müssen gewinnen. Wir wissen das. Deswegen, wir hatten nur 3 neue Spieler bekommen. Das ist schwer für uns. So, wir haben das gemacht, aber wenn das läuft richtig für uns, dass Entwicklung kommt und das, dann wir können gewinnen. Und in meiner Meinung, das ist immer, das Entwickeln ist wichtig, wegen vielleicht wir gewinnen nicht so oft jetzt, aber das Winning kommt einfacher in der Zukunft. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ich glaube nicht, aber.
Also, du sagst einfach, es braucht Zeit, bis man Spiele gewinnen kann. Und es ist aber jetzt richtig, das zu investieren und nicht was zu ändern, sondern zu sagen, okay, wir geben einfach die Zeit zum Lernen, um dann später daraus in den Spielen gewinnen zu können, weil wir es halt gelernt haben.
Ja, thank you. Danke. aber das ist schwer zu sagen, was ist wichtig. Am Ende, das ist diese Saison, wir müssen gewinnen. Und so, wir müssen das entwickeln und ein bisschen auf die Seite legen. Und nur fokussieren auf, was wichtig ist jetzt, dann ist es das Spiel zu gewinnen.
Wir haben über Instagram die Möglichkeit gegeben, dass auch Fans Fragen stellen können an dich. Und da hat Stan geschrieben, was ist denn aus deiner Sicht das Erste, was ein Rookie oder was ein neuer Spieler in der Pro A lernen muss oder was er mitbringen muss, damit er da bestehen kann?
Die Geschwindigkeit ist eins. Die Spieler ist ein bisschen schneller als Pro B oder kommt aus College, die Speed und das Verständnis, wenn wir spielen. Sie müssen das schneller lernen und schneller lesen, dass, was ist die richtige Entscheidung. Und ich finde, das ist sehr schwer für die jungen Spieler.
Jetzt hast du ja ein besonderes Talent auch dafür, Point Guards zu finden. Also Kendall McCollum, Jordan Barnes sind so 2 Namen, wo wir in Gießen auch sehr von profitiert
haben. Danke nochmal.
Dass wir dir was gelernt haben. Wo treibst du denn die Spieler auf? Also wo guckst du denn da und worauf achtest du da?
Ja, ich finde, das kann unser Offense sein, dass mit einer offenen Offense, das ist besser, immer besser für einen Point Guard. Aber nein, ich gucke immer für Ja, das ist sehr gut. Das kann sehr gut passen. Das ist wichtig für mich, wegen das Entscheidung ist so wichtig für meinen Point Guard. In dieser Season, wir haben es gesehen, dass wie wichtig unsere Point Guard Position ist für uns und für unsere Offense hier. So, ich muss sagen, ich hatte Glück mit Kendall McCollum, mit Jordan Barnes. Ich hatte Glück. Das war schwer und ich war sehr, sehr happy, dass die 2 war hier.
Einer der jungen Spieler, die ihr jetzt habt, ist auch Lukas Meyer, der ja auch hier in Gießen seine Jugend verbracht hat. Der spielt jetzt seine erste volle Pro-A-Saison und macht das ja richtig gut. Wie siehst du denn seine Entwicklung und was ist er für dich für ein Spielertyp?
Super. Ich mag Lukas sehr, sehr. Er arbeitet jeden Tag. Er kommt und bringt alles immer. Und er möchte das zu lernen. Und das ist wichtig für mich. Er ist coachable. Für einen Coach, das ist sehr wichtig. Und er ist coachable. Und das ist, wir hatten seine Entwicklung diese Season sehr gut gemacht. Am Anfang, das Spiel war ein bisschen zu schnell für ihn. Und er möchte das schnell spielen. Hoch, tief, wie immer mit meinem eine junge Mannschaft oder junge Spieler. Aber ich bin sehr, sehr froh mit ihm und Ja, ich erwarte viel von ihm über die letzten 2-7 Spiele.
Du hast eben über den Standort gesagt, dass du da sehr glücklich bist und auch in einer glücklichen Situation bist. Du hast selbst als Spieler da gespielt. Du bist da Publikumsliebling, kann man so sagen. Das steht an vielen Ecken und Enden. Was macht denn den Standort für dich aus?
Ja, das ist my second home. Das 5 Jahre als Spieler, 4 Jahre, jetzt 5 Jahre als Trainer, das ist 10 Jahre in meinem Leben hier in Paderborn. Basketball spielt eine große Rolle für mich hier in Paderborn. Aber auch Spiele, das ist ein anderes. Ich sagte, ich habe viele Freunde hier in Paderborn. Das ist auch von Baseball oder anderen Sports, nicht nur auf Basketball. So, Basketball ist wichtig und die große, aber andere, die Freunde, das ich habe hier sind, das ist super. Es macht das special.
Und wie sind die Fans aktuell drauf? Also wie gehen die mit der Situation um, in der ihr gerade seid? Merkt man das?
Ja, die Fans sind super. Sie sind Fans. Auch Spieler, ja. Wir waren sehr, sehr gut. So, das ist einfach zu sagen. Und meine Zeit als Trainer, sie sind super. Ja, wir verlieren diese Saison. Und ich verstehe die Frustration oder die Stress oder so von den Spielern, ich verstehe das. Aber sie stehen immer hinter unserer Mannschaft und ich finde das super.
Inwieweit bist du denn im Gesamtverein noch in den Rest eingebunden? Also ihr habt ja eine JBBL, ihr habt eine NBBL. Hast du überhaupt Zeit, da noch mit reinzugucken und zu schauen, wer coacht die und wen gibt es da an neuen Spielern, die irgendwie nachkommen? Oder machen das andere Leute und dein Fokus ist erste Mannschaft und das reicht auch, was ja völlig verständlich wäre?
Ah ja, jetzt ist, sage, dass mein Fokus ist nur auf die erste Mannschaft hier. Aber früher, wenn ich Zeit hatte, ja, ich gucke mit die NBBL, meistens mit die NBBL, aber ich spreche mit die NBBL-Coach jede Woche. Wir haben immer 2-3 junge Spieler hier im Training. Das ist unsere Idee, dass wir können jedes Jahr oder 2-3 junge Spieler bringen im Pro-A-Training und sie können das lernen. Wir hatten das diese Saison mit, am Anfang mit 4, aber jetzt, wir haben so viele Professional, so wir machen das nur mit 2. Aber ja, die jungen Spieler sind auf der Radar für uns und wir denken immer auf dem. Aber für Paderborn, das ist wichtig. Die jungen Spieler, die NBBL-Spieler vom NBBL zum Pro-A, das ist wichtig. Wir hatten das so bei meinen ersten 4 Jahren mit Peter Hemschmeier am Anfang und dann diese Season ist mit Nico Mardi-Decker, dass sie spielen so viel und so oft in die Pro-A. Aber für Paderborn, wir brauchen das.
Hattest du in deiner Zeit als Spieler irgendwie einen Trainer, von dem du ja am meisten mitgenommen hast für deine eigene Trainerlaufbahn oder wer war dein prägendster Trainer?
Als Trainer, ich sage das, jeder. Ich habe von jedem Trainer etwas gelernt. Das ist so. meine ersten 5 Jahre oder so mal mit Doug Spradley hier in Paderborn und in Bremerhaven. Ich habe viel gelernt, wie das ist, was ich muss machen, für einen professionellen Spieler zu sein. Und das war sehr wichtig. Aber meistens auf der Court, wir waren in Ulm mit Thorsten Leibniz. Ich habe viel, viel gelernt von ihm, wie die kleinen Sachen, wie wichtig das ist. Und ja, das war eine super Zeit. Natürlich, wir waren eine sehr gute Mannschaft und wir haben gewonnen. So, das macht das immer einfacher oder besser. Aber nein, ich muss sagen, ich habe immer gelernt von jedem Trainer. Mein Vater hat das zu mir gesagt, wenn ich ein Jung war, das ist egal, ob das ist gut oder schlecht, aber du kannst immer etwas lernen. Für mich meistens war Doug Spradley und Thorsten Leibniz. Ich habe viel von die beiden gelernt.
Gab es denn noch was, wo du gesagt hast, das will ich auf keinen Fall so machen, wenn ich Trainer bin? Also du musst keine Namen nennen, du musst niemanden an den Pranger stellen, aber irgendeine Art und Weise, was ein Trainer an sich hatte, wo du gesagt hast, okay, nicht so?
Ja. Ich muss das sagen, ja. Weil ich habe das auch gedacht, ja, ich mag das nicht so. Aber das ist normal in meiner Meinung. Jeder Trainer ist ein anderer Trainer. Jeder Spieler ist ein anderer Spieler. Manchmal ist die Spieler macht was, was die Trainer macht, nichts und so. Das ist normal. Oder sie leben, was sie machen. So. Aber alles funktioniert. Aber du brauchst die richtigen Spieler für das. Und aber ja, für mich, ja. Ich hab viel gelernt von jeder Trainer. Und das ist auch so, dass einer Trainer, ich habe gesagt, ja, ich mag das nicht so.
Was denn konkret? Also was hast du gedacht, so, okay, das ist nicht meins?
Individual, für mich. Als Spieler auch. Ich war einer Spieler, ich brauche ein Team. Und so, als Trainer, das ist so, das ist mich. Ich will, dass meine Mannschaft zusammenspielen, dass Ballbewegung, Spielerbewegung, die Verteidigung muss zusammen sein, nicht nur eins gegen eins. Und so, ich hatte das war zu viel individual und ja, das war nichts für mich als Spieler und auch als Trainer.
Also das heißt, wir brauchen gar nicht fragen, ob NBA oder Euroleague.
Hey, Euroleague ist okay. NBA, das ist, ich gucke das nichts mehr. Ich kann nichts mehr gucken. Aber Euroleague, ich gucke das immer wegen, das macht Spaß.
Ja, ist total nachvollziehbar. Also NBA ist ja vor allen Dingen Fokus auf dem Individuellen, also bei den allermeisten Teams, und Euroleague ist halt wirklich Teambasketball und zusammenarbeiten, und das funktioniert auch nur zusammen. Auch wenn da natürlich Wahnsinn ist, was da für Leute rumlaufen, aber die schaffen es trotzdem noch als Team zusammen zu spielen.
Ist einfach weniger Show und mehr Sport, ja.
Ja, ja.
War für dich als Spieler schon klar, dass du Trainer werden willst?
Ja, nein. Meine Meinung, ich möchte das wegen, es bringt Spaß. Basketball ist mein Leben, und ich hatte das ganz Anfang in meinem Leben Basketball gespielt, so das ist so. Aber am Ende meiner Basketball-Karriere, das war, ich hatte viele Spieler oder Teammates, hat das gesagt, dass ich muss das, oder ich muss versuchen, als Trainer sein, wegen meiner Kopf ist immer auf dem Feld, und ich war Kapitän und so, das war die richtige Dinge. Ja, und dann ich hatte Glück, dass Chris Ensminger hat mich angerufen und hat mich einen Job gegeben, und ja, das erste Jahr, das war schwer, ich muss so sagen, das war sehr schwer, wegen ich musste noch spielen. das war schwer, aber nein, nach das erste Jahr, ich habe gewissen, das ist mein Leben.
Woraus besteht dein Leben denn noch außerhalb vom Basketball? Also was machst du noch, um abzuschalten, beispielsweise gerade in der jetzigen Phase?
Oh, das ist, jetzt ist meine Familie mit meinen zwei Kindern. Ich habe eine 7- und 9-Jährige. Das ist, das macht Spaß. Wir spielen Basketball draußen oder Fußball oder so. Ich bin nichts verletzt. So verletzt, dass ich kann nichts mehr spielen. Das ist gut für meine Kinder.
Kriegen sie einen Daddy-Bonus oder bist du knallhart und sagst, not in my house?
Oh. Not in my house. Hey. Früher, ich war sehr, sehr nett. Sie sind auch genug. Hey, sie müssen das lernen. Aber ja, meine Kinder, meine Familie, meine Frau, wir machen viel wegen. Ich habe keine Zeit jeden Tag und ich mag viel hier. Und so, das ist wichtig. Ich möchte mehr Golf spielen. Ich muss das sagen.
Da rennst du bei uns offene Türen ein. Wie lange spielst du schon Golf? Denn es gibt so viele Leute in diesem Podcast, die Golf spielen mittlerweile an Gästen.
Ich hatte das seit 18, 17 Jahre alt oder so. Das ist, ich habe immer mit meinem Bruder gespielt im Sommer. Aber hier, ich hatte keine Zeit in den letzten, ich glaube, Jahren, ja, in den letzten Jahr oder so, ja, in 2 Jahren nicht so oft gespielt. So, es ist schwer. Das tut weh, aber Arbeit und Familie kommt erst.
Ja, aber wir träumen ja immer noch von unserem Golfturnier. Wir werden das in jeder Folge weiterhin wiederholen. Und wenn es irgendwann mal stattfindet, das Pro-A-Golfturnier, dann wirst du mit eingeladen. Da darfst du neben Hansi Knarrt und ganz vielen anderen Spielern auch mitspielen.
Ah, perfekt, ich bin da.
Dann, Steven, sagen wir erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade in der aktuellen Phase ja absolut nicht selbstverständlich, dass du sagst, ich setze mich da in einen Podcast rein und stelle mich den Fragen. Deswegen vielen Dank dafür. Drück natürlich alle Daumen, wie es Thorsten eben schon gesagt hat, dass es am Ende dann klappt mit dem Klassenerhalt und dass ihr weiterhin in der Pro A unterwegs seid.
Danke. Hoffentlich, mein Deutsch war nicht so schlecht. Hoffentlich alles kann das verstanden. Aber ja, ich hatte Spaß. So vielen, vielen Dank.
Perfekt, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und es war alles sehr gut verständlich, deswegen vielen Dank.
Ja, dankeschön.
Ja.
Viel Erfolg und du weißt ja, in der Liga kann jeder jeden schlagen.
Ja, das ist so. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.